Habedere. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht's immer. Leon Dreisaitl hat seinen Vertrag verlängert, dazu später mehr, denn ihr bekommt die 10 Minuten Eishockey von heute dann im Anschluss auch noch zu hören. Und da sind wir gleich auch beim Thema, denn die 10 Minuten Eishockey sind zurück. Unser Podcast an allen Wochentagen mit News zum deutschen und internationalen Eishockey. Und ja, ich möchte mit euch zusammen so ein bisschen in den Bissl Hockey-Maschinenraum blicken, was denn in der neuen Saison passiert. Denn klar, wir haben jetzt eine Saison diese 10 Minuten Eishockey gemacht. Freut uns auch, dass so viele dabei sind und das Ganze supporten. Wir machen jetzt noch mehr in der neuen Saison und es gibt wieder regelmäßig Texte. Also ab Donnerstag erscheinen erstmal 14 DL-Vorschauen, 14 Tage, 14 Teams. Und wir haben jeden Freitag eine Kolumne zum deutschen und internationalen Eishockey in Textform, die ihr lesen könnt, wenn ihr das Ganze eben supportet mit mindestens 2,50 Euro über Steady. steady.de/bisslhockey. Mindestens 2,50 Euro sage ich, weil ihr damit alle Inhalte freischaltet mit diesen 2,50 Euro. Gibt auch die Möglichkeit, teurere Pakete zu buchen. Da habt ihr dann auch die Möglichkeit, Gastmitgliedschaften zu vergeben. Also könnt, wenn ihr ein Paket mit 4 Euro aufwärts gebucht habt, dann auch Freundinnen und Freunde damit reinnehmen und die auch an den Inhalten teilnehmen lassen. Aber mindestens 2,50 Euro sind es. Und das ist echt ein sehr, sehr fairer Preis, denn ich habe gerade nochmal bei Steady geschaut und so ein bisschen überlegt, was kann man machen, wie kann man die Pakete vielleicht anpassen, kann man vielleicht neue Pakete auch nochmal mit dazu nehmen. Ich kann bei Steady nicht unter 3 Euro aktuell ein Paket starten. Also da sagt Steady, ja, da gehen zu viele Gebühren und ja, dann auch Anteile für eben Steady weg. Das rentiert sich gar nicht. Und was machen wir? Wir machen es für 2,50 Euro, sind also billiger als die Crowdfunding-Polizei erlaubt, wenn man das mal so formulieren will. Also 2,50 im Monat sind das. Das ist, denke ich, ja, auf jeden Fall machbar, wenn man das umrechnet. Das sind ja 50 Minuten Podcast dann auf jeden Fall in der Woche, 5x10 Minuten, meistens sogar ein bisschen mehr. Es ist mindestens ein Text in der Woche. Wir würden gerne auch noch mehr Analysen machen, ein bisschen Hintergründiges, aber es hängt wirklich sehr damit zusammen, wie viel dabei rumkommt und wie sich das Ganze jetzt auch in der neuen Saison steigert. Nicht, dass der Bernd und ich da jetzt irgendwie um Geld betteln wollen oder so, überhaupt nicht. Wir haben eine gute Auftragssituation auch in der neuen Saison. Nicht nur im Eishockey bei mir, bei Bernd viel im Eishockey. Wir haben deswegen auch viel zu tun und deswegen überlegen wir uns, wie viel Zeit wir zusätzlich investieren für ein bisschen Hockey. Und ja, da schauen wir dann auch drauf, wie das honoriert wird von euch und was dabei rumkommt. Und da passen wir dann auch eben ja unseren Einsatz nach oben gerne an, wenn mehr dabei rumkommt. Zusage auf jeden Fall für die neue Saison ist 10 Minuten Eishockey an allen Wochentagen. In der vergangenen Saison war es wirklich so, dass wir von September bis dann Mitte Juli durchgesendet haben, vielleicht mal einen Tag nicht, ansonsten komplett. Und eben immer am Freitag die Kolumne. Und wenn es zwischendrin was gibt, was wichtig ist, dann natürlich auch entweder in Podcast-Form oder in Textform. Und auch wichtig ist, der wöchentliche Podcast bleibt. Also der erscheint normalerweise am Montag. Der ist auch frei empfangbar. Der wird auch weiterhin frei empfangbar sein. Und da ist keine Paywall dahinter. Da sprechen wir auch normalerweise über mindestens ein Thema aus Deutschland und ein internationales Thema idealerweise. Weil ich jetzt aber auch schon gefragt worden bin, ja, kommt da mehr noch an freien Inhalten in Anführungsstrichen? Ja, ein Podcast in der Woche, das ist gar nicht so wenig, würde ich jetzt mal sagen. Und eben 2,50 Euro ist gar nicht so viel. Und wenn wir da zusammenkommen und ihr supportet, auch wenn ihr vielleicht die anderen Inhalte dann gar nicht jeden Tag dann auch hört und liest, dann kommen wir, glaube ich, sehr, sehr schnell auf einen sehr, sehr guten Nenner zusammen. Und dann haut das auch hin und dann macht das uns Bock und dann werden wir da mehr Zeit investieren. Es ist für uns kein Hobby, es ist kein Ehrenamt, es ist keine Pro-Bono-Arbeit. Also Ehrenamt ist wichtig, sage ich euch an der Stelle auch. Ich habe 2, 3 Ehrenämter und mache die auch gerne. Aber Eishockey-Journalismus, Sportjournalismus ist für mich kein Ehrenamt und für Bernd auch nicht. Und ja, deswegen haben wir uns entschlossen, das über Steady zu machen, damit auch die Crowd das Ganze wirklich unterstützt und viele Einzelne uns da mit kleinen Beträgen auch unterstützen können und haben uns auch gegen Sponsoren entschieden und auch gegen Kooperationen. Ich kann euch konkret sagen, jetzt vor wenigen Tagen bin ich wieder angeschrieben worden. Das war nicht das erste Mal, ob man nicht den Podcast irgendwie mit reinnehmen könnte in so ein Netzwerk. Und dann kümmert sich eben ja eine Organisation ums Marketing auch und auch um den Vertrieb und um die Bezahlung. Aber dann wird halt auch Werbung in den Podcasts auftauchen, die man vielleicht gar nicht so wirklich steuern kann. Und ich will jetzt überhaupt, also eigentlich gar keine Werbung machen und vor allem wenn, dann für wirklich sinnvolle Dinge. Und das will ich dann auf jeden Fall in der Hand haben. Und wenn es solche Kooperationen gibt, dann hat man es vielleicht nicht mehr in der Hand. Also es ist auch viel so, Wettanbieter ist immer eine Geschichte, die dann relativ schnell auftaucht. Habe ich einfach absolut überhaupt keinen Bock drauf und Bernd auch nicht. Und wir wollen auch unabhängig bleiben und frei bleiben und unsere Ideen umsetzen und dabei aber auch nicht beeinflusst werden. Und deswegen machen wir das über Steady und sind davon auch hundertprozentig überzeugt. Steady schreibt ja selber, Steady ist alles, was unabhängige MedienmacherInnen brauchen, um eine starke Mitglieder-Community aufzubauen. Und wir haben einerseits natürlich unsere Auftraggeber als Freelancer, die uns auch buchen, und das ist auch völlig okay, aber wir haben andererseits eben auch diese Community, die stetig wächst, Steady. Und die soll auch weiter wachsen. Und deswegen zur neuen Saison wieder der Hinweis, geht damit dazu, steady.de/bisselhockey, supportet uns und hört dann unsere Inhalte, unter anderem die 10 Minuten Eishockey, die ihr jetzt bekommt mit der Vertragsverlängerung von Leon Dreiseitel. Viel Spaß dabei und danke an alle, die schon supporten, auch in Bernds Namen. Ciao, ciao. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Ein Teil von euch habe ich jetzt zweimal begrüßt, weil heute diese 10 Minuten Eishockey auch am normalen, in Anführungsstrichen, Podcast dranhängen. Aber zweimal ist besser als keinmal bei der Begrüßung. Und alle, die die Freikarte für den September angenommen haben, ja, auch heute nochmal herzlich willkommen bei den 10 Minuten Eishockey. Und es gibt natürlich einen großen Anlass heute für diesen Podcast. Denn Leon Dreiseitel bleibt langfristig bei den Edmonton Oilers, hat seinen Vertrag verlängert. Es hieß ja so über den Sommer, ja, wenn was passiert, dann im August. Im August ist jetzt nichts passiert, aber jetzt ist es halt auch rausgekommen, dass der Vertrag eigentlich auch schon ausgehandelt war. Dann die Tragödie um Johnny und Matthew Goodrow, und deswegen haben die Oilers das Ganze dann eben gestern am Dienstag bekannt gegeben. 8 Jahre, also langfristig, $14 Millionen. Das Ganze beginnt natürlich dann in der Saison 2025-26. Damit wäre dann Leon Dreiseitel zu diesem Zeitpunkt der bestbezahlte Spieler der NHL. Dreiseitel 14 Millionen, dann kommt Matthews mit 13,25, dann McKinnon 12,6 und dann schon McDavid. Ja, jetzt noch 12,5, aber ja, dann, wenn er fällig ist, mindestens 14 Millionen, also dann mehr als Leon Dreiseitel. Und natürlich ist davon auszugehen, dass, wenn jetzt Dreiseitel verlängert hat, dann auch McDavid verlängern wird. Und für Dreiseitel, so wie er sich geäußert hat, ist die Sache klar. Am liebsten wäre er ein Oiler for life. Also hat dann die Verlängerung auch gepostet mit dem Titel Loyal to the Oil. Also er bleibt den Oilers wirklich treu und bleibt da langfristig und kann sich vorstellen, dort seine Karriere zu beenden. Natürlich am liebsten mit einem Stanley Cup, der dann dabei noch rausspringt. So überraschend, dass er jetzt bleibt, ist es ja nicht. Also es ist selten, dass absolute Starplayer wechseln, also die ganz großen Stars, sondern normalerweise bleiben die, vor allem wenn sie in einem Umfeld sind, wo sie sehen, okay, hier kann ich was gewinnen. Und das sieht Leon Dreiseitel natürlich in der vergangenen Saison im Finale, erst in 7 Spielen ja das NHL-Finale verloren. Und ja, er ist erfolgreich, sowohl persönlich als auch mit dem Team, aber der Stanley Cup fehlt ihm natürlich noch. Jetzt kann man ein bisschen über den Vertrag sprechen. Also er tritt ihn dann mit knapp 30 an. Er wird jetzt im Oktober 29, nächstes Jahr dann eben, wenn der Vertrag beginnt, wird er dann gleich 30. Das heißt also, natürlich wird er auch für vergangene Verdienste schon damit gezahlt. Und ich würde jetzt mal, und das ist keine überraschende These, die Behauptung aufstellen, die besten Chancen haben die Oilers jetzt nicht in 4, 5 Jahren mit McDavid und Dreisattel, sondern die besten Chancen haben sie ja nächste Saison, die allerbesten Chancen, und dann vielleicht noch übernächste Saison. Denn wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie sich da die Verträge da zusammensetzen, also in der neuen Saison, in der Saison 2024-25, da verdienen McDavid und Dreisattel 21 Millionen weiterhin. Also 12,5 ist ja McDavid und Dreisaitl noch bei 8,5. In der Saison 25-26 sind es dann schon 26,4 Millionen mit dem neuen Vertrag von Dreisaitl und dem alten von McDavid. Und 26-27, wenn McDavid verlängern sollte und davon ist jetzt auszugehen, dann sind wir halt bei 28 bis 30 Millionen, die die beiden verdienen. Nehmen wir noch Zach Hyman und Ryan Nugent-Hopkins dazu, dann sind wir bei rund 40 Millionen bei diesen vier Stürmern. Und nehmen wir dann noch Daniel Nurse mit dazu, der ja auch einen fetten Vertrag hat mit über 9 Millionen, dann sind es knapp 50 Millionen Dollar für eben fünf Spieler, vier Stürmer und einen Verteidiger. Wenn wir das vergleichen mit den Leafs, die da immer gerne zitiert werden, Matthews, Nylander, Tavares, Marner und eben in der Verteidigung Riley, die sind jetzt schon über 50 Millionen Dollar. Klar, bei den Oilers kommt da noch dazu, Salary Cap wird weiter wachsen, ist jetzt in der neuen Saison bei 88 Millionen, aber nur um das mal so aufzuschlüsseln, was das auch bedeutet, dass eben jetzt Dreisaitl und McDavid sich wohl dann beide, also Dreisaitl schon fix, McDavid sehr wahrscheinlich für die Oilers entscheiden. Und dass das Fenster jetzt nicht unbedingt langfristig offen ist, sondern dass das Fenster eigentlich ja in der nächsten Saison am besten geöffnet ist, weil man dann eben auch noch Capspace hat für die anderen Spieler. Übrigens bin ich gefragt worden über Instagram, oder sind wir gefragt worden über Instagram, ob wir das mal erklären können mit den Base Salary und den Signing Bonuses. Mache ich gerne, ist natürlich ein bisschen kompliziert, aber eigentlich auch gar nicht so, ne? Also weil diese Signing Bonuses, die Top-Spieler schon in hohem Maß bekommen, die sind gesichert. Also auch wenn es ein Lockout geben sollte und wenn eben die Spieler nicht spielen, dann kriegen sie diese Signing-Bonuses, das Base Salary nicht. Und deswegen ist es bei Dreisaitl jetzt zum Beispiel so im ersten Jahr 1 Million Base Salary in 15,5 Millionen Signing-Bonuses, also sogar noch mehr als eben sein Annual Average Value. Das ist dann eben der komplette Vertrag, also die komplette Summe geteilt durch die Laufzeit. Und du darfst bei einem Jahr schon drüber gehen, aber insgesamt muss es halt dann, also insgesamt sind es 112 Millionen, die sind durch 8 geteilt, sind dann eben die 14 Millionen. Und die Signing-Bonuses sind eben deswegen so hoch und dann in den ersten Jahren nochmal höher. Ja, weil das eben einfach das Geld ist, das auf jeden Fall die Spieler sicher haben. Weil ich da selber in dieses Rabbit Hole, ich glaube, so nennt man das, reingeschlüpft bin im Zuge des Dreisaitl-Vertrags, würde ich euch da gerne auch mit reinnehmen, mit reinziehen, weil mir ist natürlich sofort beim Thema Frontloaded dann Ilja Kowalczuk eingefallen. Und das ist natürlich ein ganz anderer Vertrag jetzt, aber nur um euch mal zu sagen, wo das Ganze ad absurdum getrieben worden ist beim Thema Frontloaded. Kowalczuk hat ja ursprünglich 2010 einen 17-Jahres-Vertrag unterschrieben bei den New Jersey Devils, also der würde jetzt noch laufen für 102 Millionen. Und da war es ja so, dass die in den ersten 10 Jahren 9,5 pro Jahr, also 95 Millionen insgesamt ausgezahlt worden wären, ja, also die ersten 10 Jahre, wo er dann auch wirklich noch tatsächlich gespielt hätte. Und dann 7 Millionen über 7 Jahre, also nur im Schnitt nur 1 Million. Und dann hat aber die NHL gesagt, also so bescheißen könnt ihr uns nicht, Kowalczuk wäre am Ende des Vertrags auch 44 Jahre alt gewesen, und zwar in der Saison 26-27. Also der Vertrag würde jetzt immer noch laufen. Am Ende waren es dann immer noch 15 Jahre und 100 Millionen Dollar. Kowalczuk ist ja dann 2013 schon, also nach 3 Jahren, schon in die KHL gegangen. Dann wurde der Vertrag aufgelöst. New Jersey Devils haben da auch eine Strafe bekommen, die sie jetzt weiterhin noch zahlen müssen. Also damals 3 Millionen so, wurde dann, glaube ich, nochmal reduziert. Und Draftpicks mussten sie auch abgeben für diesen ursprünglichen langen Vertrag, für diesen ja dann durchaus Betrugsversuch oder diese Schummelei. Und auch in der neuen Saison taucht noch auf den offiziellen Seiten oder auf der Puckpedia das Ganze als Buyout auf, dass sie immer noch 250.000 eben vom Cap abzwicken müssen wegen dieses ersten Kowalczuk-Vertrags. Das nur ganz, ganz am Rande, aber ich habe mir das nochmal rausgeschrieben. Deswegen nehme ich euch da auch nochmal mit zu diesem Kowalczuk-Vertrag. Also, aber Dreisaitl bleibt bei den Edmonton Oilers, und die Oilers sind natürlich dann auch in der nächsten Saison ein Kandidat auf den Stanley Cup, und das Duo Dreisaitl und McDavid wird dann wohl auch zusammenbleiben. Ich kann mir schwer vorstellen, dass McDavid sich dann irgendwie umentscheidet und sagt, nee, er geht jetzt weg. Vielleicht aber, wenn sie nächstes Jahr den Stanley Cup gewinnen, dass McDavid dann sagt, okay, vielleicht schauen wir noch was anderes an. Ist jetzt Spekulation. Ich habe auch in vielen Foren gelesen, ja, könnte da Dreiseitel nicht noch so 2, 3, 4 Millionchen verzichten, hätte immer noch dann 10, 11, wäre immer noch gut bezahlt und hätte vielleicht bessere Chancen, den Stanley Cup zu gewinnen, weil eben auch ja noch Geld für andere Spieler da ist, ist immer die Geschichte. Ne? Also einerseits irgendwie wünschenswert natürlich für das große Ziel, das er hat, da irgendwie zu verzichten und zu sagen, okay, lieber lasse ich noch eine gute Mannschaft zusammenstellen. Andererseits schaut er auch auf sich selbst und will natürlich das Beste rausholen und das ist ja immer das. Man überbietet sich ja dann immer. Also McDavid wird dann der nächste große Vertrag sein. Vielleicht geht dann irgendwann Bedard, wenn der so weitermacht, geht dann vielleicht sogar auch nochmal drüber. Mal schauen, wer dann der nächste ist, der eben Dreiseitel ablöst als Bestverdiener in der NHL. Das zu diesem Vertrag und dann will ich aber auch noch ganz kurz zu den Frauen schauen. Übrigens nochmal, Puckpedia ist mittlerweile eine wirklich sehr, sehr gute Quelle, wenn ihr euch mit den Verträgen beschäftigen wollt und auch da Infos sammeln wollt. Cap Friendly war es ja, wurde aufgekauft von den Washington Capitals jetzt, also Puckpedia. Von den Männern zu den Frauen so rum. Ich habe gestern gesagt, nachdem ich gestern über Deutschland gesprochen habe und diesen zweiten Platz im Vier-Nationen-Turnier, dass die besseren europäischen Mannschaften auch gespielt haben, nämlich bei der Euro-Hockey-Trophy. In Kloten in der Schweiz am Ende dann Tschechien vor Schweden, Finnland und der Schweiz, aber alle Teams haben mindestens ein Spiel gewonnen, also so klar war es nicht. Tschechien hat 3-2 gegen Finnland gewonnen, gegen die Schweiz verloren mit 1-2 nach Verlängerung oder nach Shootout. Dann am Ende war das Spiel gegen Schweden dann so ein Endspiel, 6-3 für die Tschechinnen, die sich also da etablieren als Nummer 1 in Europa. Lang war es ja so, dass Finnland und die Schweiz da auch noch mitgeredet haben bei der Vergabe der Bronzemedaille hinter Kanada und den USA. Mittlerweile ist Tschechien da die Nummer 1. Sehr, sehr spannend, dass Schweden da jetzt in dem Turnier die Nummer 2 war. Sehr interessant auch, dass die Schweiz, obwohl Alina Müller nicht gespielt hat, also ihre Topspielerin, die zwar auf der Tribüne war, aber wohl angeschlagen war. Ich habe es nicht endgültig rausgefunden, was gefehlt hat, aber die war jetzt auch über den Sommer in der Schweiz, spielte in Boston in der PWHL, war nicht mit dabei. Also die Topspielerin der Schweiz war nicht mit dabei und trotzdem hat die Schweiz ja eben die Tunesierinnen von Tschechien am Ende geschlagen mit 2-1 nach Shootout. Also es besteht aus deutscher Sicht so ein bisschen die Gefahr, dass diese vier Mannschaften jetzt auch enteilen weiter. Die spielen nämlich jetzt auch nochmal gegeneinander im November in Schweden. Dann im Dezember in Finnland kommen auch die Kanadierinnen und die USA mit dazu. Also das ist ein Sechs-Nationen-Turnier. Und dann im Februar gibt es nochmal ein Turnier in Tschechien, wo eben die Tschechinnen, Finnland und die Schweiz dabei sind. Da spielt dann Schweden Olympia-Quali. Die sind nämlich noch gar nicht qualifiziert für die Olympischen Spiele. Aber diese Mannschaften sind unter sich. Wenn sie diesen Vergleich dann auch regelmäßig haben, dann nutzt das natürlich auch diesen Nationalmannschaften. Und Deutschland ja, misst sich jetzt eher mit Teams aktuell wie Ungarn, der Slowakei, Frankreich. Und muss sich auch noch qualifizieren für die Olympischen Spiele. Also da eben aktuell denke ich auch, dass Eishockey bei den Frauen so ein bisschen am Scheideweg oder Deutschland gerade so muss aufpassen, dass man noch dranbleibt an diesen vier Top-Nationen. Man muss andererseits sagen, Schweden haben sie geschlagen bei der Weltmeisterschaft und die Schweiz haben sie beinahe geschlagen bei der Weltmeisterschaft. Also da waren sie dann beim Turnier dann doch noch nahe dran. Vivi Weinecker, Topscorerin bei diesem Vier-Nationen-Turnier mit 3 Toren und 2 Vorlagen in 3 Spielen, also 5 Punkte in 3 Spielen. Auch eine, die dann aktuell in Luleå mit 22 Jahren, aber auch eine für die PWHL. Und immer wieder fällt natürlich der Name hier auch dieser Liga, der neuen Profiliga bei den Frauen, obwohl so neu ist sie jetzt ja gar nicht mehr. Wir, Bernd und ich, schauen ja auch immer, welche europäischen Spielerinnen da in diese Liga kommen und ob es vielleicht auch deutsche Spielerinnen weiterhin schaffen werden. Sandra Abstreiter ist da ja die Einzige aktuell. Das ist alles, was heute in 10 Minuten Eishockey passt. Ein bisschen mehr. Alle, die eben noch nicht über Steady supporten, nochmal heute wegen der Dreiseitel-Verlängerung wurde das Ganze an den anderen Podcast noch drangehängt. Ja, das gibt's jeden Tag, jeden Wochentag, 10 Minuten Eishockey mit den wichtigsten Neuigkeiten aus dem deutschen und internationalen Eishockey für mindestens 2,50 Euro im Monat. Und ich habe es ja vorher schon gesagt im längeren Podcast, damit sind wir unter dem, was Steady vorschlägt als Mindestbetrag, also 2,50 Euro im Monat für diese rund 20 Podcasts. Und dann nochmal 5 bis 10 Texte, die dann erscheinen. Also überlegt euch das, ob ihr uns dann die Abo abschließt. Wir geben in dieser Saison weiter richtig Gas für euch. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.